dass also auch f mal g wieder eine Elementarfunktion ist. So viel also zur richtig oder Klarstellung von dem Durcheinander letztes Mal. So, jetzt geht's weiter. Achso, wir hatten dann auch noch das f plus, also der Positivteil, und f minus, der Negativteil, ebenfalls Elementarfunktionen sind. Das ist falsch, was da steht. So, f Betrag, also die Funktion f von x Betrag, das ist ja gerade f plus plus f minus. Also f plus ist sowieso klar, das ist der Positivteil sozusagen. F minus ist minus Negativteil, also der noch positiv gekehrte. Das gilt tatsächlich für beliebige Funktionen. Also das Argument vom letzten Freitag war, dass der Positivteil auch Elementarfunktion ist. Dann ist f minus f plus auch Elementarfunktion. Also f minus ist auch Elementarfunktion, weil es die Summe von zwei Elementarfunktionen ist. Und damit ist diese Summe von Elementarfunktionen auch eine Elementarfunktion. Und das heißt, man kriegt raus, dass jede Elementarfunktion immer auch Betrag-Elementarfunktion hat. Umgekehrt müssen Sie sich nochmal Gedanken darüber machen auf dem nächsten Übungsblatt. So, warum macht man jetzt so viel rum mit Elementarfunktionen? Ja, sie sind wichtig, weil jede messbare Funktion punktweiser Grenzwert von Elementarfunktionen ist. Das ist ein Satz, den ich ruhig hier anfangen lasse. Ich nehme also einen messbaren Raum und dann nehme ich eine messbare numerische Funktion. Die jetzt mal u heißen soll. Die Elementarfunktionen heißen jetzt immer f und die anderen u. Okay, und dann gibt es eine Folge von x nach r. Nee, nee. Es ist eine Funktion auf dem messbaren Raum. Es ist kein Maß oder sowas. Also Maße sind im Moment noch überhaupt, also sind mal wieder überhaupt noch nicht da. So, dann gibt es zu dieser Funktion eine Folge fn, Elementarfunktion. Die allesamt majorisiert werden durch f und die die Eigenschaft haben, dass Limes fn gleich u ist. Entgegen unendlich. Ah, ich schreibe es also punktweise: Limes fn von x ist gleich u von x für jedes x. So, die Beträge sind beschränkt, die fn's durch das u. Im Fall, dass u größer gleich 0 ist, kann man die fn's auch größer gleich 0 wählen. Langsam. Und die fn's kann ich dann auch noch aufsteigend wählen. Was kann man? Fn größer gleich 0. So, machen wir es so. Aufsteigend heißt dabei, dass das nächste fn plus 1 für alle x größer gleich dem vorherigen ist. Ja, und da ist auch Limes fn gleich u von x, die fn sind alle aufsteigend, sodass dann tatsächlich dieser Grenzwert sich auch als Supremum schreiben lässt. Punkt gehört da nicht hin. Okay, ich verwende das für alle x aus x nochmal hier. So, und ja, der Beweis ist eigentlich vergleichsweise einfach und naheliegend. Nehmen wir erstmal u größer 0, dann fixiere ich ein n aus n, größer gleich 1. Niveau-Mengen. So, das wird jetzt ein Tick, also ich mache zwei Sachen gleichzeitig. Also mein U ist irgendwie hier so. Das sieht jetzt aus wie eine Normalverteilung. Mein U ist jetzt so. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt bis n, n bis hier, und teile dann das Intervall von 0 bis n in Teilintervalle der Länge 1 durch 2 hoch n auf. Also, hier ist Länge 1 durch 2 hoch n. Das heißt, wenn das n größer wird, im Moment habe ich es gerade fixiert, aber wenn es größer wird, geht das hier hoch und das runter sozusagen. Also die Länge wird immer kürzer, aber gleichzeitig wird das Level immer höher hier. So, und jetzt definiere ich die Niveaumenge einfach. Ich nehme hier ein Intervall und gucke mir alles an, was in diesem Intervall liegt. Ups. Also alle x-Werte, das u-Werte in dem Intervall annimmt. So, und jetzt kriege ich hier Mengen, eine ganze Menge, nämlich, ja, Viele, sage ich gleich, wie viele. Und außerdem habe ich den Index n. fnk definiere ich als einmal das Intervall aller x aus x mit der Eigenschaft, dass u von x, so, zwischen k durch 2 hoch n und k durch 2 hoch, k plus 1 durch 2 hoch n liegt. Aha, jetzt ist meine Grafik zu groß. Ich kondensiere die mal. Und das ist für k gleich 0, 1, 2 bis n mal 2 hoch n minus 1. Also gehen zwei Sachen hoch, das n und das 2 hoch n gehen hoch. Und ansonsten nur u größer gleich n sonst. Also für k gleich 2 hoch n mal n. So, und das Bild male ich nochmal hin. N mal 2 hoch n. Und diese gesamten Mengen, die hier stehen, sind dann halt just, also hier in diesem Bild, wo es so schön gemalt ist, halt solche Teilmengen von dem Raum x, der hier unten ist. Das sollte man sich jetzt nicht als reelle Zahlen vorstellen. So, dann definiere dazu Elementarfunktionen. Die Elementarfunktion. Fn von x. Ja, und da nehme ich gerade, hier auf diesem Intervall nehme ich gerade den Wert, das war k durch 2 hoch n. Hier auf diesem Intervall nehme ich gerade den Wert k plus 1 durch 2 hoch n und so weiter. Und das soll hier überall genauso sein, so, so und so weiter. Das Bild, in dem Bild sieht man, glaube ich, weniger. Malen Sie ein besseres. Ich schreibe dafür hin, wie es aussieht. K gleich 0 bis n mal 2 hoch n. Und ich nehme einfach k durch 2 hoch n. Das ist gerade dieser Wert hier, das linke Intervallende, mal Indikatorfunktion von fnk. Das ist die gesamte Konstruktion, von der ich nun behaupte, dass sie alle Eigenschaften hat, die ich im Satz behauptet habe. Ist das nicht was?
Das war n mal 2 hoch n. Das heißt, mein n mal 2 hoch n.
Nee, ich gehe immer höher, richtig. Ich gebe es 2 hoch n und nehme zugleich. Halt, Moment. Ja, Sie haben völlig recht, das muss weder 2 hoch n noch 2 hoch minus n sein, sondern 2 hoch 0. Hier halt nur bis n. Danke für den Hinweis, denn wie man hier sieht, wenn man hier n mal 2 hoch n einsetzt, den letzten steht gerade n da. Das war jetzt etwas zu schnell. So, dann. Ja, diese Funktion fn, die da steht, ist auf jeden Fall größer gleich 0. Und sie ist auch kleiner gleich u, weil u ja immer drüber liegt. Weiter gilt, ich schreibe es noch hier mit Betrag. Ich meine, hier wegen dieser Ungleichung könnte ich auch einfach u minus f schreiben und den Betrag weglassen. Aber so sieht es besser aus. Das ist auf jeden Fall kleiner gleich, ja, in dem Moment, in dem ich in dem Bereich bin, wo ich geschachtet habe, da ist es auf jeden Fall der Funktionswert und der u-Wert, der fn-Wert und der u-Wert, nicht weiter als 1 durch 2 hoch n voneinander entfernt. Gut, außerhalb kann ich nichts sagen. Also diese Ungleichung gilt nur auf dieser Menge, aber diese Menge wird natürlich von n zu n größer. So, was gilt noch? Ja, was ganz entscheidend ist, diese Menge fn, die da steht, mit der ich jetzt meine Funktion approximiere, als Überindikatorfunktion, ist messbar. Also die Menge aller x der Art, dass u von x in diesem Intervall liegt, hier, ist gerade ein Element von f. Ja, so ist alles gebastelt worden. Ich schreibe es nochmal sorgfältig hin. Fkn. Das ist ja k durch 2 hoch n, kleiner gleich u, geschnitten u kleiner k plus 1 durch 2 hoch n. Ja, das hier ist eine messbare Menge, nicht? Also u größer gleich irgendeine Zahl. Die Zahl ist k durch 2 hoch n. Das hier ist eine messbare Menge, die Menge aller x, sodass u von x kleiner ist als eine Zahl. Ja, das waren ja immer alles messbare Mengen. Und der Durchschnitt ist natürlich auch eine messbare Menge. Okay, das fkn für k gleich 2 hoch n ist natürlich u größer gleich n, auch aus f. Ich habe es jetzt nur so geschrieben, um hier nicht einen Index n mal 2 hoch n dran zu schreiben. Ach so. Natürlich ist auch fn von x kleiner gleich fn plus 1 von x. Denn die Verfeinerung, die springt ja immer ein bisschen hoch, möglicherweise. Ja, und das ist schon die gesamte Konstruktion. Irgendwann, wenn ich ein festes x nehme, ist irgendwann mein n so groß, dass das u von x kleiner als n ist. Nicht? Das n wird ja immer größer und irgendwann ist das x in diesem, ist das x hier irgendwo. Ja, und in dem Moment, in dem mein x hier irgendwo ist, in dem u kleiner n, ist der Abstand zwischen fn von x und u von x kleiner als 2 hoch n. Für großes n ist das auf jeden Fall beliebig klein. Also kriege ich auf jeden Fall fn, ich schreibe mal, konvergiert von unten gegen u. Für jedes x. So, damit haben wir das für nicht negative u's und jetzt setzen wir es zusammen für beliebige u. Ja, da betrachte ich den Positivteil und den Negativteil. Und okay, tatsächlich haben wir ja eben argumentiert, dass Positivteil und Negativteil einer Elementarfunktion wieder eine Elementarfunktion, damit auch messbar ist. Für allgemeine Funktionen haben wir im Moment noch nichts über Positiv- und Negativteil gesagt, aber u plus größer als a für irgendeine beliebige reelle Zahl, a ist ja gerade. In dem Moment, in dem ich a größer gleich 0 nehme, ja, ist u plus größer a, genau dann, wenn u größer a ist. Und in dem Moment, in dem a kleiner als 0 ist, ist es immer alles, weil u plus ja immer nicht negativ ist, also x für a kleiner 0. Ja, und das ist messbar, das ist auch messbar. Also ist das ja aus f für jedes a aus r. Und so. So, gut. Ganz abstraktes. Achso, Moment, welches x da? Achso, ein großes. Die gesamte Menge ist das, nicht? Ja, also für jedes klein x aus groß x ist u plus von x größer als 0. Größer als 0 in diesem Fall. So, das ist aus A für jedes A. Also ist also auch U plus eine messbare numerische Funktion. Das habe ich jetzt nur als Formel hingeschrieben. Also messbare numerische Funktion. Und damit u minus gleich u minus u plus auch. Moment, u plus minus u. Moment, langsam. U gleich u plus minus u minus. Also ist das rüber, u plus minus u, so. Auch. Hier ist eine kleine Lüge, aber da kommen wir gleich noch dazu. Die kleine sind zwei kleine Lügen. Zum einen addiere ich hier zwei messbare numerische Funktionen, beziehungsweise ich nehme die Differenz zweier messbarer numerischer Funktionen und ich muss jetzt ausschließen, dass ich unendlich minus unendlich kriege. Ist kein Problem hier, es trifft zu, weil wenn u plus unendlich ist, kann u nicht unendlich sein. Nee, doch, Blödsinn. Also okay, Vorsicht. Also es ist noch eine größere Lüge drin. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt besser, als ich es hier geschrieben habe. Also vielleicht doch nicht. Oder man argumentiert. So, nicht? Geht ja auch. Gut. Okay, machen wir so. Und man kann jetzt Elementarfunktionen finden. Die gegen die nicht negative Funktion u plus konvergieren, genauso wie wir es gebastelt haben, sowie Elementarfunktionen hn, die gegen die nicht negative messbare numerische Funktion u minus konvergieren. Das machen Sie punktweise. Und jetzt nimm die beiden gn und hn und setze fn gleich, Moment, hn gn, gn minus hn. Dann konvergiert gn von unten gegen u plus, hn konvergiert gegen u minus, hn auch von unten, minus hn dann von oben. Und damit kriegt man dann Konvergenz. Von fn für n gegen unendlich gegen u plus minus u minus gleich u. Und außerdem kriegt man das fn, das sind alles jetzt Funktionen, fn Betrag ist gleich gn plus hn, das ist kleiner gleich u plus plus u minus und das ist gleich u Betrag. Ja, das war schon der Beweis. Und die Konstruktion, diese Konstruktion, Approximation einer messbaren reellwertigen Funktion durch diese Sorte von Treppenfunktionen ist Standard, steht in jedem Buch, bis auf endlich viele. So, und man kann sich natürlich jetzt fragen, wann hat man diese Eigenschaft noch mit Elementarfunktionen, also Approximation von messbaren Funktionen durch Elementarfunktionen. Das geht noch im R hoch n. Und sobald man jetzt allgemeiner wird, in allgemeinere Räume geht, geht das im Allgemeinen nicht mehr. So, und in allgemeineren Räumen nimmt man denn an, dass die diese Eigenschaft haben. Also das ist dann eine zusätzliche Eigenschaft, diese Approximierbarkeit durch Elementarfunktionen, die zu Integrationstheorie in hochdimensionalen Räumen führt. Wir bleiben jetzt aber im Reellen und da haben wir dieses Problem nicht. Jede reellwertige messbare Funktion lässt sich so approximieren. So, noch kurz zur Notation. diese gesamten Schreibweisen Fn geht gegen U, beziehungsweise geht von unten, beziehungsweise geht von oben. Ich schreibe das mal kurz so. U plus und gegen U minus sind immer punktweise zu verstehen. Ebenso wie die Aussage f kleiner gleich g und derlei. Beziehungsweise. Also Grenzwert fn von x gleich u von x, beziehungsweise f von x kleiner gleich f von x für alle x aus x. Ja, und dieses für alle x aus x hat überhaupt keine Aussage über Gleichmäßigkeit oder sowas. Da ist es überhaupt nicht sinnvoll, in diesem Kontext von Gleichmäßigkeit zu reden. So, jetzt hatten wir hier gerade die Aussage, jede messbare Funktion lässt sich durch Treppenfunktionen approximieren. Tatsächlich ist es sogar so, dass wann immer ich eine Folge von messbaren Funktionen habe, die konvergiert ist, ist der Grenzwert immer auch schon messbar. Es müssen nicht unbedingt Treppenfunktionen sein oder Elementarfunktionen. Also ich nehme eine Folge messbarer numerischer Funktionen. Ich schreibe das nochmal hin. MR quer von F ist halt die Menge aller Funktionen, die reelle Werte oder plus minus unendlich sind, die F B von R quer messbar sind. So, und jetzt kommt eigentlich raus, warum man diesen Wert unendlich benutzt. Das, was ich jetzt hinschreibe, Supremum fn von x n aus n, das definiert mir eine neue Funktion. Ups. Supremum n aus n fn zu verstehen als punktweises Supremum. Supremum fn von x. Und ein Supremum von einer Menge reeller Funktionen muss nicht reell sein. Aber ich habe kein Problem, wenn ich Wert in R quer annehme, da ist das Supremum immer definiert. Schlimmstens ist es halt unendlich. Schlimmstenfalls. Und dieses ist immer ebenfalls messbar. Und entsprechend das Infimum, ich schreibe immer von x, ist ebenfalls aus mr quer Weiter ist Lim Sub n gegen unendlich Fn messbar, numerische messbare Funktion, ebenso wie Lim Inf. Und ebenso ist der Grenzwert minus fn n, aus, n gegen unendlich eine messbare numerische Funktion, sofern er existiert natürlich. Ja, und so wie ich es geschrieben habe, muss ich fordern, dass er auf jeden Fall für alle x existiert. So, und der Beweis ist gar nicht besonders schlimm. Ja, das Supremum ist kleiner als eine Zahl a. Also ich nehme a aus r. Dann ist fn von x kleiner gleich a für alle n, genau dann, wenn Supremum fn von x kleiner gleich a ist. Und diese Äquivalenz gilt für jedes x aus R. Ich meine, es ist halt eine Äquivalenz zwischen zwei Folgenaussagen. X aus x, nicht x aus R. Ja, also ist die Menge aller x mit der Eigenschaft, dass Supremum fn von x kleiner gleich a ist. Ich benutze wieder diese Kurzschreibweise. Das ist die Menge aller x derart, das Supremum fn von x, das fn von x kleiner gleich a ist für alle n. Das heißt, ich habe so eine Menge, wo ein für alle drin steht, und ich kann das für alle rausziehen, indem ich einen Durchschnitt davor schreibe. Also, das Supremum ist kleiner gleich a, wenn alle fn kleiner gleich a sind. So, und jede einzelne dieser Mengen, die hier steht, ist messbar. Eine abzählbare Vereinigung, ein abzählbarer Durchschnitt von messbaren Mengen ist wiederum messbar. Ja, und mehr will ich nicht. Ich muss das hier zeigen für jedes a. Das ist also aus f für jedes a aus R. Wo ist denn das Ding hin? Ja, okay, jetzt die erste Behauptung war, dass das Supremum messbar ist, das steht da oben. Gut, fürs Infimum. Das gleiche ist wie das Supremum. Ja, nicht ganz. Das Supremum von minus fn und davon wieder das Minus ist halt. Das Infimum dann drin, wenn das Supremum drin ist. Ja, jetzt müssen wir allerdings noch einen Schritt machen. So, und das war das, was ich vorhin als kleine weiße Lüge bezeichnet habe, dass die Messbarkeit von R die Messbarkeit von minus R zur Folge hat. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu zeigen. Eine Möglichkeit ist, direkt hinzugehen und zu sagen, dass für A aus R beliebig ist minus F kleiner gleich A genau das Gleiche. Also die Menge aller x, sodass minus f kleiner gleich a ist. Und jetzt mache ich eine Umformung. Multiplizieren mit minus die Ungleichung. Und f größer gleich minus a. Das ist natürlich aus f. Und damit ist es gezeigt. So, der nächste Schritt ist jetzt, wir haben jetzt Supremum sowie Infimum über abzählbare Mengen von Funktionen, von messbaren Funktionen sind messbar. Ich lege nochmal Wert auf die Feststellung, dass hier der Durchschnitt braucht Abzählbarkeit. Also Supremum über eine überabzählbare Anzahl, Supremum irgendwelche Fts, T aus einer überabzählbaren Menge, kann ich zwar ebenfalls so schreiben, habe dann aber einen überabzählbaren Durchschnitt. Das heißt, da bin ich sozusagen gefesselt an die Abzählbarkeit. So, 2i folgt jetzt schnell. Indem ich halt feststelle, dass Lim-Sup n gegen unendlich fn, ich schreibe es mal von x, das ist das gleiche, als würde ich zunächst mal das Supremum über fn von x nehmen, fk von x, k größer gleich n, also das Supremum über so ein Reststück ab n und dann den Grenzwert für n gegen unendlich gehen lasse. Wer das nicht glaubt, muss es beweisen. Es ist nicht schlimm, das zu beweisen. Ne? So, und jetzt beobachte ich aber, also jetzt habe ich hier ein Supremum über abzählbar viele FKs, das ist messbar. Jetzt habe ich hier noch ein Limes drin. Soweit bin ich noch nicht. Nur jetzt beobachte ich, dass diese Folge, die hier steht, in n fallend ist. Je größer ich das n mache, umso weniger fks benutze ich, um das Supremum zu bilden. Also geht es immer weiter runter, je weiter ich nach hinten gehe, sodass das das gleiche ist wie das Infimum über n aus n Supremum fk von x Das gilt für alle x. So, und jetzt kann ich das x weglassen und feststellen, dass dieses hier messbar nach i ist. Nein. Für jedes n. So, und jetzt bilde ich noch ein Infimum über messbare Funktionen. Das ist auch wieder messbar. Das kann ich jetzt nochmal wiederholen. Messbar nach i. Ja, und jetzt mache ich die gleiche Beobachtung mit liminf. Und stelle damit fest, dass 2i fertig ist. Okay, also 2i folgt mit der Beobachtung dies sowie das. Ich schreibe es nochmal durch zweimalige Anwendung von i. So, und jetzt haben wir noch drei, was steht hier unten? Dass der Grenzwerte messbare Funktionen, ja, wenn sie existieren, messbar sind. Ja, aus dem einfachen Grund, wenn der Grenzwert existiert, punktweise für alle x, lim fn, ja, dann stimmt er natürlich überein mit dem lim sub. Und stimmt natürlich auch ein mit dem liminf. Der Gerechtigkeit halber. Aber aus beiden Übereinstimmungen folgt natürlich schon die Messbarkeit. Also sowohl limsub ist messbar, liminf ist auch messbar. Naja gut, und die beiden sind dann ja sowieso gleich, wenn der Limes existiert. Das folgt also wieder aus 2. So, das war der Satz. Und ich möchte einmal darauf hinweisen, dass das ein wesentlicher Unterschied zwischen messbaren und stetigen Funktionen sind. Wo sind Sie? Da. Punktweise Grenzwerte stetiger Funktionen müssen nicht stetig sein. Wie zum Beispiel diese Folge so und ich gehe hier immer weiter, werde immer schräger und so weiter. Im Grenzwert kriege ich eine Sprungfunktion. Ich meine, das kann ich auch noch glatt machen, wenn ich es will. Grenzwerte, punktweise Grenzwerte stetiger Funktionen sind im Allgemeinen nicht stetig. Punktweise Grenzwerte messbarer Funktionen sind immer messbar. Das ist ein großer Vorteil. Tatsächlich ist natürlich ein punktweiser Grenzwert stetiger Funktionen, weil stetige Funktionen messbar sind, auch immer messbar. aber tatsächlich gilt das sogar für beliebige messbare Funktionen, dass die sozusagen abgeschlossen sind gegen punktweise Grenzwertbildung. So, Bemerkung jetzt. Ich kann noch weitere Sachen machen mit messbaren Funktionen. Hier steht ein Supremum über abzählbar viele Funktionen ist messbar, ein Infimum über abzählbare viele Funktionen ist messbar. Das wende ich jetzt auf zwei Funktionen an. Also das Maximum von f und g. Und entsprechend das Minimum. Punktweise jeweils. Das ist beides aus MR quer. Also sind beides messbare numerische Funktionen, sofern natürlich f und g beide messbar sind. Gut. Daraus noch eine Folgerung. Aussagen. Erstens der Raum. So, ich nehme jetzt die reellwertigen. Nicht, warum habe ich das jetzt so geschrieben? Nein, ich wollte m von f schreiben. Der reellwertigen. Und nicht numerisch, also plus, minus, unendlich ist ausgeschlossen. Zur Funktion. Auf einem messbaren Raum. Ja, das ist ein reeller Vektorraum. Und er hat zusätzlich noch die Eigenschaft, dass ich multiplizieren kann. Also zwei Elemente multiplizieren und es ist wieder ein Element. Auch das Produkt. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Algebra gehört hat, da ist das Wort Verband vielleicht schon mal aufgetaucht. Okay. Ja, es ist nicht im Ersthilfekurs des Führerschein. Ne? Also diese Sorte von Vektorräumen, in denen man noch eine Produktstruktur mit zusätzlichen Verträglichkeitseigenschaften hat, nennt man manchmal auch Verbände. Ja, wenn ich numerische Funktionen nehme, plus minus unendlich zulasse, ist das kein Vektorraum mehr. Denn ich müsste ja nötiger gegebenenfalls plus unendlich und minus unendlich addieren können, kann ich nicht. Aber ich kann abschwächend jedenfalls sagen, dass wann immer ich f mal g definieren oder f plus g definieren kann, also wann immer das definiert ist für alle x, es kann plus oder minus unendlich werden, ja, dann ist das Ergebnis, Moment, f plus r mal g wieder eine messbare numerische Funktion. Und das gilt auch für die Multiplikation, dass ich immer ein Mal nehmen darf. Und beim Mal nehmen muss ich mir keine Gedanken machen, weil wir hatten alle Fälle f von x mal g von x definiert. Auch plus unendlich mal minus unendlich und so weiter war definiert. So, jetzt verwende ich für den Beweis für die erste Aussage i, dass alles schon gezeigt habe in MR quer, also diese Aussagen, dass f plus r mal g wieder messbar ist. Und ich muss jetzt nur noch bemerken, dass dieser Konstruktion f von x plus r mal g von x in dem Moment, in dem sowohl f als auch g nur reellwertige, also nur reelle Werte annehmen, dass ich dann wieder reelle Werte kriege. Moment, weil mit und sind. So. Für 2. Ja, da muss ich mir jetzt ein bisschen tricksen, halt die darstellen als Grenzwerte von Elementarfunktionen. Ich nehme jetzt also zu sowohl f als auch zu g Folgen. Von Elementarfunktionen. Die gegen f und g konvergieren. Und stelle dann zunächst mal fest, dass alle Tafeln voll sind. So, und jetzt steht das auch da? Ja. Ja, dann ist die Summe von Fn und R mal Gn und das Produkt von Fn und Gn Elementarfunktionen. Das hatten wir gerade eben unter dem Namen 312. Und da hatten wir nicht explizit gesagt, dass es mit Fn mal Gn geht, aber die Idee ist die gleiche. So, und jetzt schreibe ich halt f plus r mal g einfach als Grenzwert. Und benutze dann, dass ich Grenzwerte halt in solche Summen reinziehen, also in solche Summen reinziehen kann und Produkte. Punktweise immer. Und entsprechend f mal g auch Limes fn mal Limes gn. Auch hier kann ich den Grenzwert rausziehen. Habe also in beiden Fällen Grenzwerte messbarer numerischer Funktionen da stehen. Und die Existenz der Grenzwerte hatte ich ja vorausgesetzt, folgt die Aussage mit Lemma 314. Also die Messbarkeitsaussage. Gut, das heißt, wir haben schöne Strukturen. Messbare Funktionen haben schöne Vektorraumstrukturen. Und auch die numerischen Funktionen sind nicht ganz schlecht. So, damit haben wir die Elementarfunktionen, von denen haben wir gezeigt, dass sie ein Vektorraum sind. Die sind enthalten in den messbaren Funktionen, auch im Vektorraum. Und die sind enthalten in den numerischen Funktionen. Kein Vektorraum, aber Plus und Mal haben sie unter der Einschränkung, dass sie definiert sein müssen. Also, dass ich nur Funktionen addieren bzw. multiplizieren kann, wo es erlaubt ist. So, und außerdem haben wir, wenn ich den Abschluss der Elementarfunktion nehme bezüglich der punktweisen Konvergenz, dann kommen, also bezüglich punktweiser Konvergenz, kommen halt immer wieder messbare Reellwerte, also hier numerische Funktionen raus. Und der Abschluss, okay, der Abschluss ist bezüglich punktweiser Konvergenz. Jetzt ist ein Problem, wir haben, also ich muss es in Anführungsstrichen schreiben hier, weil punktweise Konvergenz auf Funktionen, dafür haben wir keine Topologie. Das heißt, das ist kein Abschluss im Sinne der Topologie, sondern nur, ich nehme alle Grenzwerte von Folgen, die ich hier drin habe. In diesem Sinne ist das Abschluss. So, noch eine Bemerkung. Wir hatten Realteile, Realteile, Absolutbeträge und Positiv- und Negativteile von Elementarfunktionen schon betrachtet. Und ich gebe dafür zwei Beweise, weil ich meine, es sind ja sonst nicht genug da. Ich lasse dafür später einen weg. Also der erste Beweis ist, nur für M, also diese reellwertige Funktion ist messbar. Also f bildet x nach r ist messbar. Der Betrag von r nach r, ja, der ist sogar stetig. Also messbar. So, das ist jetzt sehr schnell geschrieben. Das war im Beispiel 3.3 besprochen, dass auch Stetigkeit messbar folgt. Jetzt ein bisschen langsamer. Diese Funktion ist messbar bezüglich Borel-Sigma-Algebra in R und dieser abstrakten Sigma-Algebra auf X, der F. Diese Abbildung ist messbar bezüglich Borel-Sigma-Algebra auf R und Borel-Sigma-Algebra auf R. So, und jetzt hatten wir irgendwann abstrakt gesagt, dass hintereinander Ausführung zweier beliebiger messbarer Abbildungen wieder messbar ist. Wenn ich jetzt also die hintereinander Ausführung von erst f dann Betrag nehme, ist das messbar. Ja, die hintereinander Ausführung von erst f dann Betrag ist gerade f Betrag. Also ist das messbar? Satz 3.4 war das. So, das geht in der Form nur für R, also reellwertige. Denn auf den abgeschlossenen hier, auf diesen numerischen, haben wir keinen Betrag. Der Betrag ist nur auf den reellen Zahlen definiert. Könnte man natürlich jetzt hingehen und ihn erweitern, aber gut. Ich mache jetzt Beweis 2 für beide. Ja, ich nehme jetzt f plus und schreibe es dieses Mal als das Maximum von f und 0. Und dann f minus schreibe ich als das Maximum von minus f und 0. Sind beide messbar? Nach Lemma 3.14 und Bemerkung danach. Also Lemma 3.14 sagte ja Supremum über abzählbar viele und die Bemerkung danach sagte insbesondere bei Zweien ist das Maximum messbar. Also ist es auch F-Betrag, welches sich ja schreiben lässt als F plus F minus. Hatten wir gerade in Folgerung 3.15 gesehen, dass das eine messbare Abbildung ist, sofern das für alle x definiert ist. Das ist hier aber tatsächlich der Fall. Ja, und dann noch die Bemerkung mit diesem Beweis 2. Sieht man sofort, dass f genau dann in mr quer ist, wenn f plus und f minus in mr quer sind. Weil f ja f plus minus f minus ist. In Satz 3,4. Also das war richtig die Aussage von Satz 3,4. Und zwar für eine abstrakte Version. Upsa. Wenn ich F1, F2, F3 habe und dann ist die Hintereinanderausführung messbar. Das Argument war nicht schwer, weil ich einfach nur Urbilder von messbaren Mengen sind wieder messbar und dann nochmal das Urbild ist wieder messbar. Okay? Also einfach nur zweimal Messbarkeit anwenden. Zeit ist gar nicht mehr. Na gut. So, jetzt noch eine schnelle Folgerung. Wenn ich zwei messbare numerische Funktionen habe, ja, dann kann ich verschiedene Mengen nehmen. Die Menge aller x aus x, der hat, dass f von x kleiner als g von x ist, entsprechend für kleiner gleich, entsprechend für gleich, entsprechend für ungleich. Ja, all diese Mengen sind Elemente von der Sigma-Algebra, sind also messbare Mengen. Und der Beweis ist einfach, die Aussage, die Menge aller x derart, dass f kleiner ist als g, also f von x kleiner ist als g, ist einfach die Menge aller x derart, dass f minus g kleiner ist als 0. F minus g ist aber eine messbare Funktion und das ist eine messbare Menge aus dieser ganz grundsätzlichen, aus dem ganz grundsätzlichen Kriterium für Messbarkeit messbarer Mengen, Messbarkeit reellwertiger Funktionen. So, und die gesamten anderen Aussagen kann man jetzt ganz analog umformen. Gut, dann machen wir Schluss für heute und treffen uns dann wieder am